Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Jennifer Stegelmeier und ich spreche heute mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wieso ist in Deutschland nicht mit einem vorzeitigen Ende der konjunkturellen Erholung zu rechnen? Warum steigen die Rohstoffpreise stetig? Was steckt dahinter? Und wie stehen die Chancen für den von Boris Johnson angekündigten Wandel der britischen Wirtschaft? Auch viel Bewegung in der Türkei. Wie geht es da weiter? Hallo Uli, ein Jahr ist es her, dass wir beide gemeinsam miteinander gesprochen haben und doch gibt es sehr, sehr viele Themen. Fangen wir direkt an mit Deutschland. Der ZEW, die Konjunkturerwartungsindikator, ist nun zum 5. Mal in Folge gesunken. Von 22,3 haben wir nur den niedrigsten Wert seit Beginn der Corona-Restriktionen im Frühjahr 2020. Und auch die anhaltende Knappheit von Rohstoffen und Vorprodukten sowie ein Mangel an Transportkapazitäten und ein Anstieg der Energiekosten bedrohen unseren wirtschaftlichen Aufschwung. Wieso gehst du trotzdem davon aus, dass nicht mit einem Vorzeigenende der konjunkturellen Erholung zu rechnen ist?
Naja, sagen wir mal so, der ZEW-Index ist jetzt nicht der, wo ich den ganzen Tag drauf schaue. Einfach vor dem Hintergrund, dass er nicht in der Realwirtschaft erhoben wird, sondern er wird erhoben unter Kapitalmarktteilnehmern. Und deren Laune ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, etwas volatiler als die der Realwirtschaft. Wir reden ja gleich auch noch eine Minute über China, aber man sieht ja beispielsweise an der Volksrepublik, dass über Lieferketten und Ähnlichem gesprochen wird, aber trotzdem die Exporte mit knapp 30% sehr üppig wachsen. Also insofern muss man manchmal bei den Befürchtungen der Kapitalmarktteilnehmer im Vergleich zur Realwirtschaft doch gewisse Abstriche machen.
Jetzt hatte ich eben ja schon gesagt, dass wir auch einen rapiden Anstieg der Energiekosten haben und die Energiepreiskrise hat den Metallmarkt nun auch erreicht. Letzten Donnerstag kletterten die Preise einiger Basismetalle auf mehrjährige Höchststände und auch die Zinkpreise an der London Metal Exchange sprangen um 3% auf $3,533 pro Tonne. Der höchste Stand seit über 3 Jahren. Aluminium verteuerte sich ebenfalls. Und wie geht das weiter, wenn ein harter Winter kommt? Wie profitiert Europa davon?
Ja, das ist eine gute Frage, Jennifer. Wir haben eben diese Explosion im Grunde genommen bei den Energiepreisen ja weltweit. Das ist ja nicht nur ein chinesisches oder ein europäisches oder auch ein amerikanisches Problem. Also auch hier in Amerika wird natürlich das Benzin deutlich teurer. Und der Hintergrund ist eben vielfältig. Das hängt damit zusammen, dass wir die erneuerbaren Energien nicht ausreichend ausgebaut haben, dass aber gleichzeitig in Europa beispielsweise der Wind in dem Jahr viel schwächer geweht hat und somit weniger erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Wir hatten Brände in Russland, wir hatten Wartungsarbeiten in Norwegen, wir hatten weniger Niederschlag und damit Wasserkraft beispielsweise in Lateinamerika und in China, in Asien, vor allen Dingen Kohle, Streitereien zwischen China und Australien, Zurückhaltung bei den Kohleimporten, Zurückhaltung insgesamt aber auch in China vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele. Das führt dann immer wieder zu Produktionsausfällen und natürlich vor allen Dingen bei den Industrien, die besonders energieintensiv sind. Also Aluminium beispielsweise, die Herstellung einer Tonne erfordert so viel Energie, wie 3 Einfamilienhäuser in einem ganzen Jahr verbrauchen. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Preise entsprechend steigen, vor allen Dingen für diese doch energiebelasteten Grundstoffe, die hier erzeugt werden müssen. In Europa sind auch Produktionen eingestellt worden für den Moment, einfach weil es sich nicht mehr lohnt und die Herstellung so teuer ist. Und das Ganze trifft dann auch noch auf einen Trend, der die Industriemetalle, vielleicht mit Ausnahme von Eisenerz im Moment, ohnehin teurer macht. Auch Kupfer ist wieder über 10.000 gesprungen, weil wir natürlich, ob wir es mögen oder nicht, für die grüne Transformation gerade diese traditionellen Rohstoffe brauchen, um die entsprechende Infrastruktur zu bauen. Ich befürchte, dass das Thema uns noch begleiten wird über die nächsten Monate. Ich hoffe mal, dass wir insbesondere was die Gaspreise in Europa angeht, das Schlimmste hinter uns haben, aber dass das Thema Energie uns in den nächsten Wochen und Monaten noch begleiten wird, da habe ich wenig Zweifel.
Auch im Euroraum ist die Inflation zuletzt deutlich gestiegen und auch der Preisdruck dürfte angesichts weiterhin bestehender Angebotsengpässe und den jüngst gestiegenen Energiepreisen, was du ja gerade auch bestätigt hast, wohl anhalten. Doch zumindest der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane ließ gestern diesbezüglich wenig Sorge durchscheinen. Er signalisiert, dass selbst ein starkes Lohnwachstum für ihn nicht zwingend ein Warnsignal für eine persistentere Inflation sei, da es sich auch hier um eine einmalige Anpassung handeln könnte. Am 28.10. erwarten wir wieder einen Zinsentscheid. Was sind deine Prognosen für die anstehende Entscheidung?
Ich glaube nicht, dass die EZB richtungsweisende Entscheidungen Ende des Monats treffen wird. Nichtsdestotrotz scheint mir auch Philip Lane hier einer der wenigen zu sein, die immer noch von transitory spricht. In Amerika wird ja mittlerweile sogar gewitzelt, wer weiterhin sagt, dass die Inflation vorübergehend ist, muss einen Dollar ins Phrasenschwein hineinwerfen. Also es mehren sich doch die Stimmen, die sagen, dass die Inflation vielleicht nicht so hoch bleibt aufgrund der Basiseffekte und der Erholungseffekte, wie wir sie im Moment sehen, aber dass sie doch auch in absehbarer Zeit höher sein wird als in den vergangenen Jahren. Wir haben immerhin eine Inflation in Europa zuletzt 3,4% in den Flash-Erwartungen, also in der Schnellschätzung gehabt. Das war über den Erwartungen auf einem 13-Jahres-Hoch. Die Energiepreise in Europa haben hier 17,4% zugelegt und da fällt es dann schwer, wenn, wie gesagt, mittlerweile doch dieser Preisanstieg auch eine Breite gewinnt, davon zu sprechen, dass das Ganze dann in wenigen Monaten wieder vorbei ist. Also insofern, ich erwarte keine Hyperinflation, sicherlich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass nach einem Rückgang im ersten Halbjahr des nächsten Jahres dann die Inflation für die nächsten Jahre doch etwas höher sein wird, als wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Amerikaner witzeln auch ein bisschen. Bei denen ist es ja so, im September wurden in den USA lediglich 194.000 neue Stellen geschaffen. Und im ersten Moment könnte man meinen, dass sich der Arbeitsmarkt eintrübt. Wurden doch immerhin rund 500.000 neue Stellen erwartet, da ja auch bei knapp 7 Millionen Menschen die Arbeitslosenunterstützung und auch bei 3 Millionen Menschen die Corona-Hilfen ausgelaufen sind. Auf der anderen Seite hat der Yolts-Bericht gezeigt, dass in den USA im August so viele Menschen wie noch nie zuvor ihre Jobs gekündigt haben und es derzeit auch mehr als 10 Millionen freie Stellen in der Wirtschaft gibt. Ist der Arbeitsmarkt also aktuell belastet oder eher nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, an der man kräftig rumrätselt. Es gibt dann die Optimisten und die Pessimisten. Also Fakt ist, es waren knapp 500.000 neue Stellen erwartet worden. Es sind dann 194.000 geworden. Das ist natürlich deutlich schlechter, als erwartet worden war. Es sind aber auf der anderen Seite die letzten beiden Monate ganz kräftig nach oben revidiert worden. Die Stundenlöhne sind angestiegen, die Arbeitslosenquote ist relativ stark gefallen von über 5 auf 4,8%. Und das zeigt, dass offensichtlich immer noch es einige amerikanische erwerbsfähige Personen gibt, die nicht am Arbeitsprozess teilnehmen wollen oder können, weil sie Kinder versorgen müssen, weil sie vielleicht sagen, wir kommen noch mit den Schecks, die uns die Regierung geschickt hat, einigermaßen über die Runden. Und deswegen ist die Partizipationsrate einfach geringer. So, die Hoffnung wäre eben hier, dass die Menschen dann irgendwann, wenn die Gelder auslaufen, wieder in den Arbeitsmarkt hineinkommen und wir dann auch wieder bessere Zahlen sehen. Denn der Yolts-Report auf der anderen Seite, der die freien Stellen ja misst und auch, wie du ja richtig sagst, die Kündigungen, zeigt ja, dass am Arbeitsmarkt doch eine gewisse Dynamik vorhanden ist. Es sind immer noch 10,5 Millionen Stellen offen. Und das, wie gesagt, deutet ja doch darauf hin, dass hier die Unternehmen doch intensiv suchen. Und vor dem Hintergrund wäre mir da nicht zu bange. Ich glaube, dass in den nächsten Monaten wieder mehr Menschen dann auch in den Arbeitsmarkt zurückkommen und wir dann dort auch bessere Zahlen sehen. Nichtsdestotrotz sind die Inflationszahlen natürlich gewaltig in Amerika. Wir reden über 5,4%. Du sagtest ja, dass die Amerikaner da witzeln. Das ist tatsächlich so. Und vor dem Hintergrund wird auch hier mittlerweile darüber spekuliert, ob nicht die Fed dann tatsächlich gegen Jahresende das Tapering einsetzt, sich da nicht vom Arbeitsmarkt irritieren lässt, der wie gesagt immer noch Pandemie bedingt einige Signale sendet, die in unterschiedliche Richtungen gehen, sondern die Inflation ist relativ hoch, die Wirtschaft wächst immer noch schwächer vielleicht als zunächst erwartet worden war, aber immer noch übertrennt, und insofern dürfte die Fed dann gegen Jahresende das Tapering ansetzen.
Jetzt ist es natürlich auch so, wenn wir einmal springen nach China, Chinas Wirtschaft erholt sich rasch und kräftig, wohingegen ja USA gerade eher langsam unterwegs ist, und der Renminbi profitiert davon. Der Aufschwung hat zuletzt aber nun deutlich an Dynamik auch eingebüßt, und auch zunehmende Markteingriffe und Regulierungen seitens der Regierung sowie die hohe Verschuldung vieler Unternehmen verunsichern auch die internationalen Investoren. Auch gibt es einen neuen Konflikt zwischen China und Taiwan. Wie hat das Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen zwischen China und auch den USA-China-Konflikt?
Ja, dieser Konflikt gärt ja schon etwas länger, spätestens seit Donald Trumps Präsidentschaft haben wir das mitbekommen. Es geht natürlich um Handel, es geht aber auch um Technologietransfer, es geht aber auch um Kapital. Die Chinesen werden zunehmend selbstbewusster. Man argumentiert vor der WTO, die Amerikaner sagen, wir haben euch da reingelassen, damit ihr euer Land öffnet und damit auch wir bei euch investieren können. Ihr schützt aber nach wie vor eure Industrien, ihr subventioniert in unfairer Art und Weise, und deswegen werden wir jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen. Viel der Regulierung scheint dem neuen Programm der kommunistischen Partei Common Prosperity, wie es so schön heißt, also ein gutes gemeinsames Wohlstandsniveau geschuldet zu sein, nachdem die kommunistische Partei und Präsident Xi Jinping im Sommer verkündet haben, dass man der Armut entkommen ist, geht es jetzt eben darum, einen Wohlstand zu erreichen wie ein mittleres Industrieland. Das Ganze soll bis Mitte der 2030er Jahre erreicht sein. Xi Jinping wird möglicherweise im Oktober, zumindest gibt es da eben entsprechende Spekulationen drauf, einen dritten Term anstreben wollen. Und ich glaube, dass diese Diskussion durch die gerade genannten Themen geprägt sind. Xi Jinping hat auch gesagt, dass er nicht locker lassen wird an Taiwan und dass Taiwan in absehbarer Zeit auch wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Das war natürlich jetzt gerade noch mal Thema zu den Jahrestagen. Ob er das am Ende wirklich durchsetzt, wird, wie gesagt, auch von den USA abhängen. Aber dass es einen Konflikt gibt zwischen einer Weltmacht und einer aufstrebenden zweiten Weltmacht, die zunehmend selbstbewusster auftritt, das ist, glaube ich, außer Frage. Und auch dieses Thema wird uns aus meiner Sicht noch einige Zeit begleiten.
Aufgrund von Macht ist, glaube ich, ein sehr guter Übergang, wenn wir in Richtung Türkei blicken. Obwohl die Inflationsrate noch keine Hinweise auf einen Rückgang gegeben hat, senkte die Notenbank überraschend den Leitzins um 100 Basispunkte auf 18% ab. Dies wirft erneut die Frage nach der Unabhängigkeit der Notenbank auf. Und natürlich hat prompt der türkische Präsident Erdogan auch letzte Woche 3 Mitglieder des Zentralbankrats entlassen. Medienberichten zufolge war einer der entlassenen Notenbanker der einst, der jüngst gegen die Leitzinssenkung gestimmt hatte. Und durch die Senkung des Leitzins wurde die Währung des Landes auch weiter auf Talfahrt geschickt. Die Lira verlor über Nacht rund 1% und stand dann am Donnerstagmorgen bei 9,19 zum Dollar. Sie erreichte damit auch ein neues Rekordtief. Auch die steigenden Energiepreise dürften die verbesserte Handelsbilanz erneut belasten. Wie ist deine Einschätzung aktuell zur Türkei?
Ja, auch dieses Drama wird wahrscheinlich so schnell kein Ende finden. Wie du richtig sagst, da sind ja verschiedene Notenbanker dann entlassen worden. Man hat, was die wichtige Inflationszahl angeht, eine Veränderung vorgenommen. Nachdem man zuerst auf die Headline-Inflation geguckt hat, also einschließlich Energie und Nahrungsmittel, ist man jetzt auf die Kernrate gegangen. Damit hat sich sozusagen die Inflationsmesslatte von 19,6% auf 16,9% verändert. Das gab dann die Möglichkeit, auch zuletzt schon den Zins runterzusetzen von 19% auf 18%. Und wir erwarten, dass er jetzt nochmal weiter runtergenommen wird. Wie gesagt, der Präsident Erdogan hat hier das Feld bereitet, so dass wir noch in dieser Woche mit einem Zinsschritt auf die 17 Prozent rechnen dürften. Und vor diesem Hintergrund sehe ich auch nicht, was wirklich für die Türk-Lira spricht, die zum Dollar praktisch täglich einen neuen Tiefstand erreicht, zum Euro noch nicht ganz. Das liegt aber auch ein bisschen an der Euro-Schwäche im Moment. Cross dann über den Dollar gerechnet. Aber wie gesagt, Türk-Lira dürfte auf absehbare Zeit mit dieser Notenbankpolitik und der hohen Inflation ein Problem bleiben.
Inflation ist ja nicht nur in der Türkei hoch. Die Inflation in Norwegen stieg auch im Einklang mit dem globalen Trend im September weiter stark an und liegt jetzt auch mit 4,1% weit über dem Ziel der Notenbank von 2%, womit die jüngste Zinserhöhung der Norgesbank mehr als gerechtfertigt erscheint. Allerdings das unterliegende Inflationsmaß auf Basis der Verbraucherpreise um Energie- und Steuereffekte bereinigt, lag gerade mal bei 1,2%. Wie interpretierst du die Inflationszahlen aus Norwegen?
Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Die sogenannte Kernrate war ja zuletzt sogar nur 1%. Das war der niedrigste Stand seit 2017. Mittlerweile ist sie ein bisschen angestiegen auf die von dir genannten 1,2%. Die Headline ist von 3,4 sogar auf 4,1 gestiegen. Das hängt offensichtlich damit zusammen, dass vor allen Dingen auch die Immobilienpreise weglaufen und von daher dürfte die norwegische Zentralbank im Dezember und im März, so hat sie es zumindest angekündigt, nochmal die Zinsen weiter anheben. Die starke norwegische Krone hat dann dazu geführt, glaube ich, verbunden natürlich mit dem Ölpreisanstieg, dass die Importe entsprechend billiger wurden. Und das führt dann zu dieser doch recht deutlichen Diskrepanz zwischen Headline Inflation und der Kernrate. Und wenn die Notenbank eben auf die Kernrate guckt, dann würde sie eigentlich im Moment die Zinsen eher nicht anheben. Aber mit dem Blick auf die Immobilienpreise muss sie es wohl tun und hat das eben auch schon angekündigt.
Bleiben wir mal in Europa. Großbritannien ist ja auch ein interessantes Thema. Damals hat Boris Johnson gesagt, dass das ein fantastisches Abkommen für Großbritannien ist und auch den transatlantischen Handel mit einem der engsten Verbündeten sichert. Damals Kanada, als er diese Worte gebracht hat. Und auch die britischen Unternehmen exportieren alles. Und das Abkommen soll dafür sorgen, dass der Handel von Stärke zu Stärke übergeht. Das war im letzten Jahr. Doch jetzt hört man überall, der Sprit wird knapp, Lebensmittel könnten an Weihnachten nicht mehr verfügbar sein. Wie stehen die Chancen für den von Boris Johnson angekündigten Wandel der britischen Wirtschaft und was hat das für das Pfund zu bedeuten?
Ja, das Handelsabkommen der Briten mit den USA ist ja offensichtlich doch verschoben worden. Da gab es ja Diskussionen Ende September im Weißen Haus zwischen Joe Biden und Boris Johnson. Man strebt wohl jetzt vielleicht 2024 dort eine Einigung ein. Das Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union wird ja auch oder ist ja im Moment auch wieder Thema, vor allen Dingen, wenn man die Zollabfertigung in der Irischen See anguckt oder auch die Diskussion um den EuGH. Das Ganze führt offensichtlich dazu, dass doch einige Arbeitnehmer aus dem Ausland in Großbritannien heute in der Form nicht mehr vorhanden sind und deswegen doch einiges an Servicearbeiten nicht mehr geleistet wird. Das prominenteste Beispiel sind wahrscheinlich die Tankstellen, über die ja auch in der Presse intensiv berichtet wurde. Was vielleicht nicht so intensiv berichtet wurde, ist, dass einer der größten Reeder, Mask Möller, Großbritannien mit großen Schiffen im Moment gar nicht mehr anläuft, weil die Container nicht mehr von den Schiffen abgeladen werden können, weil schlichtweg kein Platz mehr an den Häfen ist, was wiederum an den LKW-Fahrern liegt, die diese Container dann wegfahren müssten. Die Fracht geht jetzt nach Europa, wird auf kleinere Schiffe und dann eben sukzessive nach Großbritannien gebracht. Also das ist alles schon bemerkenswert und spricht nicht wirklich dafür, dass dieser Ausschluss, diese Freizügigkeit bei der Arbeit mit Europa eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist. Nichtsdestotrotz ist die Inflation recht hoch, was an den Gründen liegt, die wir alle kennen. Inputpreise, Rohstoffe, Energie und so weiter und so fort, Lieferketten. Und das führt eben dazu, dass wahrscheinlich die Bank of England die Zinsen erhöhen wird müssen. Hier wird spekuliert, dass es 75 Basispunkte im Dezember diesen Jahres noch sein können und dann im nächsten Jahr nochmal 75 Basispunkte. Also doch recht ordentliche Erhöhungen hier, was die Leitzinsen angeht. Und das wiederum wirkt dann auf das britische Pfund, was ja doch im Moment sehr, sehr stark ist mit 84, 40 zum Euro. Wie gesagt, möglicherweise Zinserhöhungen aus in Anführungsstrichen den falschen Gründen, nämlich nicht, weil die Wirtschaft so super läuft, sondern weil eben die Inflation ein Stück wegläuft.
Das Konjunkturwachstum Ungarns hat auch weiter an Dynamik gewonnen und könnte für das Gesamtjahr deutlich über 7% erreichen. Trotz des deutlichen Inflationsanstiegs blieb die Antwort der Notenbank mit einer bisher moderaten Zinsanhebung auf 1,65% hinter den Erwartungen zurück. Die politischen Entscheidungsträger betonten, dass sie ihre Straffung fortsetzen werden, bis die Inflation auf dem richtigen Weg ist. Der richtige Weg bedeutet ein Ziel von 3% und eben die Inflationsrisiken über den geldpolitischen Horizont gleichmäßig ausgeglichen sind. Was bedeutet das für den Eurohuf?
Ja, die ungarische Notenbank hat die Zinsen mittlerweile viermal angehoben, wie du richtigerweise sagst. Dreimal um 0,3%, einmal um 1,5%, also insgesamt 1,05% auf jetzt die genannten 1,65%. Wir erwarten, dass auch hier nochmal ein weiterer Zinsschritt folgen wird, möglicherweise aber nur um 15 Basispunkte, dann wären wir bei 1,8%. Ob man mit diesen 1,8% die Inflation, die zuletzt bei 5,5 und in der Kernrate bei 4,0 gelegen hat, dann wirklich eingrenzt, kann man natürlich dahingestellt lassen. Und genau diese Frage, ob man eben damit die Inflation in den Griff bekommt, zeigt sich dann auch am HUF, also am Forint, der doch mit 3,61 zum Euro im Moment deutlich schwächelt.
Super, Uli. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen abgegriffen. Eins kann man sagen, dass durch die Energiepreise und natürlich auch durch die Auswirkungen, die du genannt hast, sehr viel Bewegung in den Märkten ist. Ich danke dir für unser Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gern.